Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Ich würde jetzt gerne einfach schon guten Tag sagen und Sie grüßen in der Hoffnung, dass Sie mich auch hören können. Aber ich fürchte, Sie sind noch in der Leitung irgendwo im Nirvana, Frau Mastrobuoni. Ist offenbar so, sonst hätten Sie jetzt schon einen guten Tag gesagt. Okay, ich kann
guten
aber...
Guten Tag.
Ah, wunderbar, Sie sind da, Frau Mastrobuoni. Last Minute.
Ja.
Ja, es hat geklappt, last minute. Schön, dass Sie da sind. Wir reden ja über die Themen dieses Tages. Ich freue mich da auf deutsch-italienische Perspektiven rund um Fragen, um Schnelltests, um Lockdown-Fragen. Wir müssen aber erst mal ganz kurz gratulieren. Ich ziehe mal eben die Spieluhr auf. Das gilt. Armin Laschet, Happy Birthday. Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende, wird heute 60 Jahre alt. Frau Mastrobuoni, was wollen wir ihm wünschen? Alles Gute für den Weg ins Kanzleramt?
Ja, ich denke schon. Das können wir ihm wünschen.
Kennt man denn den Namen Armin Laschet in Italien schon?
Ja, ich meine, die Diskussion ist in den letzten Monaten sehr beherrscht worden, sehr dominiert worden von der Pandemie. Aber alle fragen sich natürlich, wer wird Kanzler nach Angela Merkel? Und es wissen sehr, sehr viele Italiener, dass es entweder Armin Laschet eine gute Chance hat da.
Armin Laschet oder eben Markus Söder. Der hat ihm ja gestern so eine kleine Mahnung mitgegeben. Jeder, der meint, Merkel-Stimmen im September zu bekommen, der muss wissen, Merkel-Stimmen gibt es nur mit Merkel-Politik. Beim Aschermittwoch hat er das gesagt. Und er meint damit, glaube ich, natürlich gerade vor allem die strenge Linie in der Corona-Politik, die eher von Angela Merkel verkörpert wird. Wo Deutschland da heute steht, das soll gleich unser erstes Thema sein. Schönen guten Tag, Tonia Mastrobuoni. Schönen guten Tag an alle, die uns zuhören im Radio oder im Podcast. Wie würde Armin Laschet sagen? Glück auf. Schnelltests für alle und das kostenlos zum 1. März. Das ist das jüngste politische Versprechen der deutschen Politik, um Corona in den Griff zu kriegen. Ausgesprochen vom Gesundheitsminister Jens Spahn. Jetzt gibt es da auch schon die ersten Bedenken. Man konnte das gerade auch in den Nachrichten hören. Es ist auf jeden Fall eine der bestimmenden Meldungen zum bestimmenden Thema Corona, die ich gerne diskutieren will mit meinem heutigen Gast, Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica in Berlin. Frau Mastrobuoni, es soll helfen, dass der Lockdown endlich gelockert werden kann. Kann das funktionieren?
Ja, ich denke schon, wenn man zum Beispiel solche Schnelltests vorsieht und dann, um ins Restaurant zu gehen einmalig oder um ins Theater zu gehen, um ins Kino zu gehen. Ich meine, Deutschland hat ja momentan, glaube ich, auf europäischer Ebene den einer der härtesten Lockdowns, also nicht in der Art, sagen wir mal, also Italien, können wir uns erinnern, in der ersten Welle wurde ja den Leuten regelrecht verboten, aus dem Haus zu gehen. Also so hart ist es nie gekommen in Deutschland. Aber die Geschäfte, die Restaurants, die Fitnessstudios sind ja schon seit Monaten zu und das ist, glaube ich, in keinem anderen Land so lang geworden, der Lockdown. Und deswegen glaube ich auch, man müsste jetzt für Lösungen ausschauen, die auch eine gewisse Öffnung wieder ermöglichen. Und ich glaube, Schnelltest wäre da eine Lösung.
Mhm. Und das ist ja wie so häufig, ja, aber leider eben auch nicht nur eine Frage der Idee, des Planes, des Wunsches, sondern eben auch der Umsetzung. Die Behörden vor Ort, die Kommunen sollen das organisieren, Umsetzung dann auch beispielsweise in Apotheken möglich sein. Alles, wie gesagt, bis zum 1. März. Das sind nicht mehr viele Tage. Und da haben auch schon die deutschen Städte und Gemeinden gesagt, Moment mal, wenn wir uns anschauen, wie das mit dem Impfen gelaufen ist, bitte nicht zu hohe Erwartungen.
Ja klar, ich meine, das ist natürlich absolut verständlich, aber ich meine, wir müssen auch nicht so. Ich sehe in Deutschland die Tendenz, etwas sehr schnell zu meckern. Ja? Also ich finde es ja schon eine unglaublich tolle Nachricht, dass eben die Tests umsonst gemacht werden können. Ich meine, wie viele Menschen in Italien müssen Tests machen, die es sich nicht unbedingt erlauben können, um sich zu bewegen, um ins Ausland zu gehen, um auch einfache Sachen zu bewältigen. Ne? Und wenn dann die ganze deutsche Bevölkerung umsonst eben diese Tests machen kann, das ist doch schon ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle Nachricht. Natürlich wird es jetzt organisatorisch schwer sein, es so schnell zu organisieren und dass es auch alles reibungslos läuft. Aber mein Gott, ich meine, das ist ja schon ein großes Geschenk dieser Regierung an die deutschen Bürger.
Ich habe aber den Eindruck, Geld ist sowieso irgendwie nie das Problem, zumindest in Deutschland.
Ja, das ist auch der Eindruck, den wir italienische ausländische Korrespondenten haben. Ne? Deswegen ist ja auch der Lockdown, glaube ich, so lang geworden. Also ich meine, Deutschland kann sich das eben erlauben. Deutschland hat jahrelang gespart. Deutschland ist sehr virtuos, also von einem Gesichtspunkt der Bilanzen und so. Das hat sich bewährt. Das ist ja auch eine Diskussion in Italien. Ne? Viele sagen, ich meine, Deutschland, warum war Deutschland immer so streng mit sich selbst, mit anderen Ländern, wenn es darum ging, um Defizit, um Schulden und so. Und jetzt sagt man natürlich, Deutschland hat recht gehabt, weil hat gespart und jetzt hat es eben das Geld, um in dieser sehr, sehr schlimmen Pandemie auch Vorsorge zu treffen für seine Bürger. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Argument. Und ich finde, das hat Deutschland einfach toll gemacht. Und das kann man nur bewundern.
Sie haben gerade gesagt, man neigt hier vielleicht eher dazu, schneller zu meckern. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt ins Meckern einordnen soll oder auch in den Bereich berechtigte Bedenken. Wir haben ja Meldungen seit gestern, dass AstraZeneca, dieser Impfstoff, immer dort, wo er verwendet wird, dazu führt, dass viele Menschen ihren Impftermin nicht wahrnehmen, den verstreichen lassen, nachdem es eben auch Berichte gab über Nebenwirkungen, die wohl stärker ausfallen als bei anderen Impfstoffen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dazu geäußert. Hören wir ihn gerade mal.
Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns da selbst nicht auch als Gesellschaft in was reinreden. Und ein wirklich wirksames Instrument in dieser Pandemie, nämlich eine Schutzimpfung mit einem zugelassenen, sicheren und wirksamen Impfstoff, dann irgendwie in Frage stellen.
Das sagt der Gesundheitsminister, Frau Mastrobone. Ich will Ihnen gleich mal dazu setzen, was Frank-Ulrich Montgomery gesagt hat, der deutsche Arzt und Präsident der Weltärztegemeinschaft, nämlich Folgendes.
Ich kann Jens Spahn verstehen, der hat 50 Millionen Impfdosen eingekauft, dass er diesen bewirbt. Aber ich habe auch nichts gegen den Impfstoff, nur wir sollten ihn in der Risikogruppe 2 einsetzen und nicht bei den hochrisikobelasteten Personengruppen.
Also das sagt der Weltärztepräsident Montgomery schon ein bisschen abgestufter. Was sagen Sie denn dazu? Übertriebene Bedenken oder ernstzunehmende?
Ja, natürlich sind das übertriebene Bedenken und das sind auch so gefährliche Bedenken. Wir wissen, um die Herdenimmunität zu erreichen, müssen sich 60-70% der Bevölkerung muss geimpft sein. Und wenn jetzt schon viele anfangen zu sagen, es gibt ja dann viele eben Novak, es gibt viele Skeptiker. Und wenn jetzt schon einige sagen, also choosy werden, wie man im Englischen sagt, also sagen, wählerisch, den möchte ich nicht und den möchte ich wählerisch, genau. Das wird, glaube ich, wie gesagt, das ist nicht nur... Das ist nicht nur etwas bedenklich, das ist sogar gefährlich, weil wenn nicht genug Deutsche sich oder Italiener sich impfen, dann ist wirklich die ganze Operation gefährdet, ne? die ganze Impfaktion. Dazu muss man auch sagen, in Italien ist es ganz kurios, weil da hat man die Altersgrenze sehr niedrig gesetzt für AstraZeneca. Also das heißt, AstraZeneca bekommen nur Menschen, die unter 55 sind. Das ist, glaube ich, noch niedriger als die deutsche. Das ist in Deutschland ist es, glaube ich, 65 oder so. Genau. Aber wie gesagt, ich finde das skandalös, diese Diskussion. Ich finde es auch unglaublich, dass Menschen sich da weigern. Also ich würde sofort, wenn ich einen Termin hätte mit AstraZeneca, ich würde mich sofort impfen lassen, natürlich.
Da sind Sie nicht alleine. Wenn man heute so durch die sozialen Medien schaut, da haben viele genau diese Nachricht auch abgesetzt. Falls es jetzt irgendwo übrig sein sollte, ich wäre bereit. Tonia Mastrobone im Deutschlandfunk Kultur. Frau Mastrobone, es waren die Bilder aus Bergamo, die Bilder aus Ihrem Heimatland, die vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, ganz Europa aufgeschreckt haben. Italien war ja so massiv vom Coronavirus erfasst wie kein anderes europäisches Land damals. Wie geht es denn Italien heute mit der Pandemie?
Ja, die Zahlen sind eigentlich noch hoch, also um die 10.000 am Tag. Die Toten sind ungefähr 200, 300, also natürlich ganz, ganz weit weg von den Zahlen, die wir im Frühjahr hatten. Und in gewissem Sinne, was ich, sagen wir mal, interessant finde als italienische Korrespondentin in Berlin, ist die Tatsache, dass Italien sich momentan viel föderalistischer benimmt als Deutschland. Das heißt, wir haben ein System, ein Ampelsystem, ein sogenanntes Ampelsystem. Da entscheiden die Regionen autonom alle 2 Wochen, ob angesichts der Reproduktionszahlen oder auch der Inzidenz, ob ihre Region dann gelb, rot oder orange ist. Und das hat natürlich ganz andere Konsequenzen, zum Beispiel rot ist eben, dann ist alles zu, so ein bisschen wie in Deutschland jetzt. Die Geschäfte sind zu, die Restaurants sind zu und so weiter. Orange ist so eine Mittelstufe. Da sind zum Beispiel die Geschäfte auf, aber die Restaurants zu. Und ich war jetzt eben 3 Wochen in Rom aus privaten Gründen. Und da habe ich, die erste Woche war eben Orange, die letzten 2 Wochen waren gelb. Und man muss sagen, also die Leute sind, auch wenn es gelb ist, auch wenn die Restaurants aufhaben, alle Geschäfte aufhaben, die Leute sind sehr vorsichtig. Also sie tragen überall eine Maske und ich habe kaum Stoffmasken gesehen. Also ich habe überall diese FFP2-Masken gesehen oder chirurgische Masken. Das machen die Leute auch ganz spontan. Auch mit meinen Freunden war es immer sehr, wie soll ich sagen, wir haben uns immer wirklich rigoros, immer nur zu zweit getroffen. Also die Italiener halten sich sehr an die Regeln.
Mhm. Also auch bei der Begrüßung, das Küsschen, die Umarmung.
Ja, leider, das fällt alles weg. Also und viel mehr, wie gesagt, als in Berlin. Ich meine, okay, Berlin hat auch so ein bisschen eine etwas anarchische Natur, ne, an sich. Und auch die Leute, die hier leben, auch wenn sie aus Schwaben kommen, irgendwann, die werden ganz schnell berlinerisch, glaube ich.
Und Sie meinen, was das Nicht-Einhalten von Regeln angeht.
Ja, sie rebellieren immer sehr schnell. Mhm. Aber in Rom, was ich gesehen habe, das war eine absolute, wie soll ich sagen, auch viel Angst, weil wie Sie sagen, die Bilder in Bergamo haben uns auch sehr beeindruckt. Jeder von uns, und ich spreche auch von mir selbst, hat Erfahrung mit Corona. Zum Glück wurde mein Vater, der ist 85, jetzt gerade geimpft. Das war eine große Erleichterung. Aber mein bester Freund, der hatte einen Monat lang Corona. Der war wirklich, also der war zu Hause, dem ging es schlecht. Und so, und jeder von uns hat Erfahrung mit Corona. Also mit Menschen, wenn nicht selbst, dann mit Menschen, die Corona gehabt haben, mit schweren oder mit leichtem, also mein leiblicher Cousin, der hat Corona gehabt, der hat zwar die Krankheit nie gehabt, also kein Covid, aber er war eben positiv und so. Und
weil Sie sagen, jeder hat die Erfahrung mit Corona gemacht, machen Sie auch in Italien gerade die Erfahrung der Pandemiemüdigkeit? Wie geht es den Italienerinnen und Italienern damit?
Naja, wie gesagt, also wir hatten in den letzten 2 Monaten durch dieser regionalen Flexibilität eigentlich wir haben ein bisschen mehr geatmet. Ne? Also in Deutschland ist es ja wirklich, muss ich sagen, ziemlich hart, weil seit 2-3 Monaten ist alles zu. Das ist schon anders, wenn man ab und zu eine Woche, 2 Wochen hat, in denen man zumindest mal mittags essen kann, weil Restaurants sind abends immer noch zu, auch in gelben Zonen, sagen wir mal so. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn man ab und zu wieder aufatmen kann, ja.
Würden Sie denn dann die Empfehlung auch aussprechen aus dem italienischen Blickwinkel, wagt mehr Föderalismus in Deutschland?
Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wie gesagt, also die Wahrheit ist auch, dass Italien es sich nicht erlauben kann, alles zuzumachen und zuzuhalten monatelang. Das muss ja auch gesagt werden. Ne? Deutschland kann sich das erlauben, Deutschland kann auch viel Geld geben. Gestern hat ja Mario Draghi im Senat zum ersten Mal sehr lange geredet und so und sein Programm illustriert. Und er hat auch irgendwann was sehr Hartes gesagt. Das haben viele Menschen nicht wahrgenommen, aber er hat gesagt, wenn wir aus dieser dunklen Zeit wieder das Licht anmachen werden, dann werden nicht alle überlebt haben. Ja? Also ich meine jetzt, er meint jetzt ökonomisch gesehen, nicht alle Unternehmen werden überlebt haben. Das ist ja ganz anders in Deutschland. Es werden ja Gelder an alle vergeben, was ja auch richtig ist.
Zumindest wird es versprochen, manchmal kommt es noch nicht an.
Ne? Ja, aber ich meine, das war in Italien viel schlimmer. Da kamen die Kurzarbeitgelder, sind monatelang nicht an die Arbeiter angekommen. Das heißt, viele Arbeiter haben schwarz arbeiten müssen in der Zeit der Pandemie. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die Bürokratie hakt da immer noch sehr und es waren sehr, sehr schwere Zeiten für viele, viele Millionen Italiener, auch arbeitsmäßig. Also ich meine, wenn man Kurzarbeit macht, das bedeutet ja schon, man hat eine Kürzung im Gehalt und dann, wenn dieses Gehalt aber nach 3, 4, 6 Monaten ankommt, dann ist es wirklich sehr schwer für eine Familie, glaube ich.
Der Blick auf die Nachrichten dieses Tages. Aus Rom kam diese. Mario Draghi, der neue Premierminister Italiens, hat die erste Vertrauensabstimmung gewonnen im Senat. Im Senat, wo er auch die Rede gehalten hat, seine erste als designierter Premierminister, unter anderem dort die Einheit beschworen hat des Landes. Sie sei keine Wahlmöglichkeit, sondern Pflicht aus Liebe zu Italien.
Oggi dicevo, l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia.
Ich glaube, das haben wir alle verstanden. L'amore per l'Italia, die Liebe zu Italien. Donia Mastroboni, mein Gast, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Wie gesagt, heute Abend die zweite Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Die dürfte er ja auch mit großer Mehrheit gewinnen.
Ja, genau. Er wird auch nicht die Rede wiederholen. Was mich sehr beeindruckt hat in dieser Rede, ich habe ja sehr lange auch Zentralbanken und sowas verfolgt als Journalistin. Also er hat sehr starke Gefühle gezeigt, ja, also auch ein bisschen Unsicherheit. Er hat gefragt, darf ich mich jetzt hinsetzen danach? Er hat gefragt, soll ich hier sprechen und so. Und vor allen Dingen, hat er auch diese Gefühle, er hat gesagt, ich habe noch nie so große Emotionen gefühlt, das hat er gesagt, ja, oder eine so große Verantwortung. Das sind natürlich Sätze, die könnte sich ein Präsident der EZB niemals erlauben, ne? Er war auch bekannt als sehr kalter Zentralbanker, also als sehr, sehr kontrollierter, der immer sehr, sehr kontrolliert auch gesprochen hat. Das musste ja auch, weil die Märkte natürlich darauf reagieren. So, und gestern war er ganz anders. Er hat eben von seiner Liebe zu Italien gesprochen, er hat von Verantwortung gesprochen, von Mut, ne? Ich meine, das ist ein Land, er ist schon ein Politiker geworden, auch durch diese Gefühle, der genau weiß, dass er ein Land einigen muss in einer titanischen Aufgabe. Also die, sagen wir mal, der größten Pest des Jahrhunderts irgendwie zu entkommen und auch ein Land, das eigentlich seit 20 Jahren stagniert, muss er wieder zum Wachsen bringen. So.
Ja, er hat dafür ja eine sehr... Entschuldigung.
Nee, Entschuldigung. Also er ist sich dieser Aufgabe absolut bewusst. Deswegen hat er auch gesagt, dass er so emotional involviert ist und so, dass er diese Verantwortung fühlt. Ja, er weiß, wie schwer das ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich die schwerste Aufgabe, obwohl er schon sehr schwierige Aufgaben bewältigt hat. Ich meine, er war.
Aber da frage ich mich dann vor dem Hintergrund diese schwere Aufgabe. Er hat ja eine sehr breite Koalition. Macht ihm das die Aufgabe eigentlich leichter? Also diese Koalition von links bis weit rechts ins populistische Lager hinein? Oder muss er jetzt besonders viele Rücksichten nehmen?
Also das Interessanteste an dieser sehr, sehr breiten Mehrheit ist natürlich Lega. Die Lega, das ist die Partei, die rechtspopulistische Partei, die auch natürlich Europa sehr viel Angst gemacht hat während der ersten Conte-Regierung. Das war die euroskeptische Partei, das war die Partei, die sehr knallhart mit Migranten umging. Matteo Salvini, der Leader dieser Partei, ist ja auch momentan unter Prozess, weil er eben die Boote nicht ankommen lassen wollte, weil er ganz basilare Grundrechte nicht zugelassen hat, also nicht anerkannt hat. Das heißt, diese Wende, diese bürgerliche Wende der Lega, das ist das Interessanteste, was momentan passiert. Aber die Lega, das muss man auch sagen, hat auch eine ganz besondere Natur. Es ist schon immer eine Partei gewesen, die sozusagen eine kämpferische Haltung hat und gleichzeitig aber natürlich auch sehr rational regieren kann. Sie regiert seit Jahrzehnten in vielen Regionen, in vielen Städten. Sie kann an der Regierung sein, das ist eben das Paradoxon, das große Paradoxon der Regierung, mit großen Schlagwörtern, auch rechtspopulistisch, auch irgendwie sehr, 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 sehr stark, sehr aggressiv, sehr extrem. Und trotzdem sehr rational dann regieren kann. Und das macht sie im Moment auch schon wieder. Ja? Also es gibt ja, einige Minister sind von der Lega, auch ein sehr, sehr guter Minister, der heißt Giancarlo Giorgetti, das ist die Nummer 2 der Lega. Er hat auch ein sehr wichtiges Ministerium, das ist praktisch das Ministerium, was in Deutschland Peter Altmaier hat, also Ministro dello Sviluppo, das ist sozusagen das Wirtschaftsministerium in Italien. Er hat also die Moderaten hat er in die Regierung berufen, Draghi, und Matteo Salvini ist draußen geblieben. Aber was macht jetzt Matteo Salvini? Er macht natürlich wieder, er poltert wieder etwas. Ja. Weil er muss diese schizophrene Natur von der Lega aufrechterhalten. Die Lega schaufelt Stimmen und Wähler dadurch, dass sie immer wieder provokativ ist, aber auch, dass sie lokal und manchmal auch eben national eigentlich ganz rational regiert. Und sie regiert immer im Namen dieser norditalienischen Industrie. Und das war auch der Grund, warum sie jetzt entschieden hat, mit Draghi mitzuregieren. weil sie wissen ganz genau, Draghi ist wirklich unser letzter Zug, wie man so schön in Italien
Aber das ist interessant, Frau Mastroboni, dass Sie das sagen, letzter Zug, weil Italien hatte ja, wenn ich mich erinnere, immer wieder diese Situation. Wir hatten Mario Monti mit seiner Technokratenregierung, wenn man will, kann man auch Romano Prodi in seiner Anfangsphase so als den Externen, als die Rettung von außen. Auf jeden Fall jemand, der eigentlich kein Politiker ist. Ist das so ein Grundmodus der italienischen Politik, wenn es ganz hart kommt, dann lieber keine Politikerinnen und Politiker?
Ja, in der griechischen Tragödie hat man gesagt, Deus ex machina, also das sind diese Figuren, die am Ende kommen und dann immer natürlich die Handlung retten, ne? Und ja, das ist so ein bisschen, das stimmt schon, in den letzten 30 Jahren war es immer so. Ich meine, Prodi war ja auch ein Outsider, ne? Im Grunde genommen. Er ist gekommen, er hat diese sehr gespaltene linke Front hat er geeinigt, hat regiert, hat gut regiert. Aber hat nicht lange regiert. Ich meine, Italien ist nun mal ein Land, wo die Mehrheit rechts oder konservativ wählt. Und damit muss man eben zurechtkommen. Und jetzt war die Situation eben sehr, sehr schwierig, weil wir haben de facto ein drei Polen, also ein Tripolarismo nennt man das. Das ist einmal die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung. Das ist eine populistische Bewegung. Ich würde niemals sagen linkspopulistisch. Ich sehe nichts Linkes an dem, was sie sagen. Das ist so ein kunterbunter Haufen an Leuten, die zum Teil natürlich etwas ökologisch angehaucht sind, zum Teil aber auch Verschwörungstheoretiker sind da drin. Also ganz verschiedene Leute, die einfach populistisch, ne, die ganze Zeit gepredigt haben gegen die Elite und somit sind sie an die Regierung gekommen. Mhm. Dann gibt es natürlich die rechte Front, da ist Berlusconi drin, da ist die Lega drin und so weiter. Und dann gibt es die linke, also die, sagen wir mal, zentristisch linke Partito Democratico. Diese drei Pole sind eigentlich unvereinbar. Das ist das Problem der italienischen Politik inzwischen seit 5, 6 Jahren, ja, und die regieren auch eher ungern miteinander. Das hat man ja gesehen, die erste Conte-Regierung, das war eine Regierung aus Fünf Sterne und Lega, die haben dann nach einem Jahr gestritten. Jetzt, wie gesagt, Lega und Fünf Sterne und PD, die haben auch schon wieder gestritten. Ja, und jetzt hat der Präsident der Republik Mattarella gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Wir haben 209 Milliarden, wir haben dieser Verantwortung, die müssen wir jetzt ausgeben vom Recovery Plan, vom Next Generation EU. Und das, da können wir nicht mit scherzen. Und deswegen hat er Draghi gerufen. Und Draghi hat natürlich dann, das war der Einzige, glaube ich, der so eine breite Mehrheit um sich hätte scheren können. Und das hat er gemacht und das hat er geschafft. Und das ist eine einmalige, das ist eine historische Gelegenheit für Italien.
Der Blick auf diesen Tag mit der Journalistin Tonia Mastrobuoni. Wir wenden uns einem Thema zu, das ganz offenbar eines ist, in dem immer noch Tabus sehr lebendig sind: Fußball und Homosexualität. Es gibt da eine Aktion vom Fußballmagazin 11 Freunde. Davon kann und wird uns jetzt meine Kollegin Busa Tiam erzählen. Was haben die gemacht?
Ja, also diese große Aktion, die heißt Auf eurer Seite, zu lesen, wie du gerade schon gesagt hast, in der neuen Ausgabe 11 Freunde. Das ist ein Magazin, das mit Leidenschaft, Humor und Selbstironie auf den Fußball und seine Kultur blickt. Und da gibt es in dieser Ausgabe Unterstützerinnen aus der Redaktion, aber auch über 800 ProfifußballspielerInnen, die Spieler unterstützen, die sich bislang noch nicht zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Es geht also ganz klar um Rückenstärken, Solidarität und spricht sich gegen Homophobie im Fußball aus. Tobias Ahrens hat dazu zum Beispiel getwittert, dass es eine der schönsten und wichtigsten Ausgaben, die wir bei 11 Freunde gemacht haben. Hashtag, ihr könnt auf uns zählen. Mhm. Und in der sehr emotionalen Eingangserklärung der FußballerInnen heißt es da auch, im Jahr 2021 gibt es keinen einzigen offen homosexuellen Fußballer in den deutschen Profiligen der Männer. Niemand soll zu einem Coming-out gedrängt werden, aber das ist natürlich die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen.
Tonia Mastroboni, das ist eine Aktion, die kommt jetzt nur 2 Wochen nach einem publizistischen Vorstoß des Magazins der Süddeutschen Zeitung. Act Out hieß das Bekenntnis von 185 SchauspielerInnen, schwul, lesbisch, bi oder queer zu sein. Da haben ja manche gesagt, ihr rennt doch offene Türen ein. Offenbar ja nicht, sonst hätten sie es nicht gemacht. Aber beim Fußball, da muss man dann wohl eher von echt richtig verschlossenen Türen ausgehen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist dasselbe in Italien. Ich meine, Italien hat, da hat der Fußball so einen Stellenwert wie Deutschland. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Sport, der wichtigste Sport, sehr viel Geld und so. Und da ist es, glaube ich, in Italien ist es unvorstellbar, dass so eine sehr, sehr, sehr schöne Kampagne gestartet wird, ja. Also, wie soll ich sagen, als es in der Süddeutschen war mit den Schauspielern, da habe ich mir schon einige Gedanken gemacht, weil es ist, glaube ich, schwieriger für paradoxerweise für einen Schauspieler Coming Out zu machen, weil er dann natürlich damit identifiziert wird. Ne? Das heißt, es ist schon ein größerer Schritt für einen Schauspieler. Denken wir zum Beispiel an Rupert Everett. Er war einer der ersten Schauspieler, der Coming Out gemacht hat, und danach haben sie ihm nur Rollen als Schwulen angeboten, ne? für sehr viel Zeit. Weil ich meine, es ist nun mal so, es gelten die aristotelischen Regeln auch im Kino. Man muss sich einfach in die Person einfühlen können. Ne? Man muss eben vergessen können. Und das ist, glaube ich, bei Schauspielern, wie gesagt, schwieriger. Also die werden dann eher so in eine Rolle oder in eine Ecke gedrängt, wo sie eben immer dieselbe Rolle spielen, wo sie eben vielleicht dann ab da nur Homosexuelle. Aber das hat sich ja auch verändert.
Sehr aber stark, darf ich da mal nachfragen, Frau Mastroboni, wäre es denn dann aus Ihrer Sicht für Fußballspieler eigentlich möglicherweise sogar einfacher? Das ist ein Sport mit großen Emotionen, wo die sexuelle Orientierung eigentlich ja idealerweise keine Rolle spielen müsste.
Genau. Nein, ich finde das auch unglaublich. Das ist wirklich Mittelalter. Das ist wie so ein kleines Dorf, wie so ein gallisches Dorf und umgekehrtes gallisches Dorf in den westlichen Gesellschaften, die an ihrer Macho-Kultur festhalten, die an einer gewissen, wie gesagt, einer sehr starken homophoben Kultur festhalten. Das finde ich unglaublich schlimm. Also nicht nur in Deutschland, das finde ich auch genauso schlimm in Italien. Ich finde das unverständlich. Ich verstehe nicht, wie man da nicht irgendwie was verändern kann. Und ich glaube, das könnte schon was verändern.
Veränderung,
ich habe nur gelesen, ja, es hat mir ein bisschen leid getan, dass da der ehemalige Nationalspieler, der Philipp Lahm, ich habe seine, wirklich, er hat da so eine, ein bisschen eine Chance verpasst. Ne? Er hat ja dieses Buch veröffentlicht.
Das ist ein gutes Stichwort, gesagt, ja. Frau Mastroboni, denn Moussatiam hat nämlich auch genau diese Reaktion eingefangen. Und ich glaube, die Philipp-Lahm-Reaktion ist eine, die wahrscheinlich am meisten diskutiert wird. Auch. Genau. Die nämlich wie ausfiel?
Ja, also der ehemalige DFB-Kapitän Philipp Lahm, der warnt tatsächlich vor einem Coming-out in der aktiven Karriere und meint einfach, die Zeit sei dafür noch nicht reif. Er empfiehlt homosexuellen Fußballern, die sich outen möchten, erstmal sich mit den engsten Vertrauten zu beraten, aber auf gar keinen Fall sollen sie mit Mitspielern über das Thema sprechen. Seiner Meinung nach fehlen einfach noch Akzeptanz sowohl im Fußball als auch im Umfeld. Und das, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist zu lesen in seinem neuen Buch Das Spiel, die Welt des Fußballs. Allerdings bewertet er den Appell seiner Kollegin durchaus als positiv und sagt, es kann nur helfen, ein bisschen vorwärts zu kommen.
Gibt es denn auch noch andere Reaktionen?
Ja, also zum Beispiel der DFB auf Twitter, der sagt, das ist eine starke und wichtige Aktion. Well played, schreibt auch der Sportverband des VfB Stuttgart. Die DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die findet es traurig, dass man sich im Jahr 2021 darüber noch Gedanken machen muss. Und es gibt natürlich auch sehr viele Fanreaktionen, die sind aber durchweg, zumindest auf Twitter, alle positiv. Hertha-Fan schreibt zum Beispiel, liebt doch, wen ihr wollt und wenn es wer aus Gelsenkirchen ist.
Okay. Ja, das ist aber natürlich wahrscheinlich genau das Problem, diese öffentlichen Reaktionen, die du da auch gerade aufzählst aus Twitter und dergleichen, die haben wahrscheinlich noch eine andere Seite, nämlich das nicht so ganz ausgesprochene Stimmung in Stadien und so weiter, mit dem man umgehen muss.
Deshalb sind wir auf jeden Fall auch für unsere Nachmittagssendung heute um 17 Uhr auf der Suche nach einem Sprecher von einem Fanverband, um auch da nochmal zu klären, wie ist da eigentlich mittlerweile die Stimmung, wie emotional sind Sie da immer noch verbunden mit dem Ideal eines Fußballspielers, der halt in Ihren Augen vielleicht nicht homosexuell sein darf. Und um 14 Uhr im Kompressor ist heute auch der Chefredakteur des Magazins 11 Freunde, Philipp Köster.
Das Magazin 11 Freunde hat es nämlich losgetreten, diese Initiative Mehr Offenheit für Homosexualität und sexuelle Diversität im Fußball. Bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Frage, Frau Mastroboni, aber auch Busa, müsste sich 11 Freunde eigentlich besser dann auch vielleicht in 11 FreundInnen umbenennen?
Kann man mal drüber nachdenken. Gendern ist ein wichtiges Thema.
Was sagen Sie, Frau Mastroboni?
Ja, denke ich auch. Ja. Ich schließe mich diesem Kommentar völlig an.
Okay, dann geben wir das mal dem Gespräch gleich um 14 Uhr hier im Kompressor mit. Vielen Dank, Busatiam. Vielen Dank, Tonia Mastroboni. Der Streit, über den wir jetzt sprechen, ist ein teils heftig geführter in Historikerkreisen, aber auch zunehmend darüber hinaus. Die Grundfrage, inwieweit die Hohenzollern, also das Adelsgeschlecht, das mit Wilhelm II. Den letzten deutschen Kaiser stellte, Steigbügelhalter für die Nazis war. Die juristische Formulierung heißt erheblichen Vorschub leisten. Oder eben nicht. Falls nein, haben die Hohenzollern Ansprüche auf Entschädigung für Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg. Bevor wir darüber sprechen, Informationen von Christiane Habermals.
Georg Friedrich, Prinz von Preußen, will entschädigt werden für die Enteignung seiner Immobilien in der sowjetischen Besatzungszone kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei geht es auch um die Rückgabe von Tausenden von Kunstschätzen, wertvollen Möbeln und Büchern aus öffentlichen Museen und brandenburgischen Schlössern. Eine Entschädigung würde den Hohenzollern laut Gesetz allerdings nur dann zustehen, wenn sie dem NS-Regime nicht erheblichen Vorschub geleistet haben, also unwürdig sind im Sinne des Gesetzes. Der Frage, inwieweit der letzte Kronprinz Wilhelm, der sich den Nazis anbiederte und Hitler und Mussolini verehrte, den Aufstieg der Nationalsozialisten befördert hat, kommt also bei einer gerichtlichen Klärung eine große Bedeutung zu. Begleitet wird der Streit um die Rückgabeforderungen und die öffentliche Debatte dazu von einem massiven juristischen Vorgehen des Hohenzollernprinzen gegen Journalisten und Historiker, die sich kritisch mit der Geschichte des Hauses auseinandergesetzt hatten. Der Deutsche Historikerverband kritisierte diese Praxis scharf als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Die Hohenzollern machten dagegen geltend, es gehe ihnen nur darum, falsche Tatsachenbehauptungen in der Öffentlichkeit zu unterbinden. Einer dieser Fälle wird heute vor dem Berliner Landgericht verhandelt. Ein betroffener Historiker hat gegen eine gegen ihn erlassene einstweilige Verfügung Widerspruch eingelegt.
Der Streit um die Hohenzollern vor Gericht in Berlin, die Verhandlung läuft gerade. Tonia Mastroboni, ein Streit, den Sie auch für die Republika, für Ihre Zeitung beobachtet haben. Gibt es da eigentlich Parallelen? Italien hatte ja auch an vielen Stellen auch parallele Entwicklungen in der Geschichte. Auch eine Monarchie, einen König, jetzt sage ich auch vorsichtshalber, in Anführungszeichen, sehr nah an Mussolini.
Ja, nicht nur sehr nah an Mussolini. Viktor Emanuel III. Hat das Regime unterstützt und hat so vor allem die Rassengesetze unterstützt und hat die Familie, auch die Nachkommen, haben 83 Jahre lang vergessen für diese Rassengesetze von 1938, die Juden diskriminiert haben und die dadurch geführt haben, dass viele Juden abtransportiert wurden nach Deutschland nach Polen in die Konzentrationslager. Für diese Rassengesetze haben sie sich nie entschuldigt. Das ist erst vor ein paar Wochen geschehen. Das ist auch interessant, ne? weil da auch die Parallele zu. Und da hat sich Emanuele Filiberto, also der Nachkomme von Viktor Emanuel, hat sich entschuldigt. Und natürlich hat die jüdische Gemeinde gesagt, das kommt ein bisschen zu spät. Und ich meine, die Geschichte wird eben urteilen da und hat schon geurteilt. Und da ist natürlich die Mitarbeit und die Unterstützung an das faschistische Regime, an Mussolini, ist da unbestritten. Mhm. Und die Savoia-Familie, die hat sich immer wieder durch auch sehr große Skandale nicht gerade in ein gutes Licht gestellt, den Italienern gegenüber. Also jemand, der Emanuele Filiberto hat immer wieder versucht, irgendwie so ein bisschen anzudeuten, er könnte in die Politik gehen und ist dadurch, er ist ziemlich belächelt worden. Und dann gibt es natürlich diesen Skandal, und das ist auch der Bezug zu Deutschland vielleicht, dieser riesengroße Skandal von 1978, vielleicht können sich die Älteren ein bisschen daran erinnern, als Viktor Emanuel auf einen deutschen Touristen geschossen hat in Korsika in der Nähe von der Insel Cavallo. Ja. Der ist Dirk Hamer, der ist gestorben. Also das war ein ganz großer Fall. Und das war auch wieder diese Arroganz dieser Nachkommen, die ja auch sehr, sehr lange im Exil waren. Das muss man auch nicht vergessen.
Genau, das war doch in Italien so, dass auch die Königsfamilie nach der Entscheidung für die Republik nach dem Zweiten Weltkrieg auch das Land erstmal verlassen musste.
Genau, das war auch ganz richtig. Die sind erst seit kurzer Zeit wieder nach Italien zugelassen worden.
Wenn wir das jetzt nochmal auf Deutschland münzen, wie gesagt, Sie haben auch sich mit dem Thema befasst. Diese Frage der politischen Verantwortung, der historischen, ich habe ja manchmal den Eindruck, wenn ich das so verfolge, das Hin und Her, dass da jetzt etwas vor Gerichten landet, was möglicherweise als Frage zu groß ist vor Gerichten.
Ja, das stimmt schon, aber es geht ja auch da ganz konkret, ich meine, die Hohenzollern fragen ja nach Geld, wenn ich nicht irre, also die wollen ja Entschädigung und sie fragen ja auch viele, viele Gegenstände zurück, viele, viele Reichtümer. Sie haben ja sogar, glaube ich, in letzter Zeit gedroht, viele Kunstschätze aus den Museen, aus den preußischen Museen zu entziehen. Ich meine, das ist doch etwas, das kann sich die deutsche Regierung, glaube ich, einfach nicht gefallen lassen. Ich finde das unglaublich. Ich meine, es ist sehr schwer natürlich zu urteilen, aber die Hohenzollern haben ja auch eine Position in der Geschichte, sie haben ja sehr viel gemacht und sie haben ja das Deutsche Reich eben auch geführt, und ich glaube, da jetzt diese etwas schäbige Geschichte um Geld und Schätze zurückzufragen, das sind Schätze im Grunde genommen, die der Geschichte gehören und vielleicht auch dem deutschen Volk. Und dann zu sagen, ja, wir ziehen die ab von den Museen, das finde ich wirklich etwas fraglich.
Der Streit der Hohenzollern vor Gericht, ein Streit, der wirklich komplex ist. Es gibt ja eben zwei historische oder Gutachten von Historikern, die eben diesen erheblichen Vorschub sehen, der vor allem eben vom Kronprinzen ausgegangen sein soll, Wilhelm von Preußen, also dem Nachfahren von Wilhelm II. Und zwei Gutachten, die diesen erheblichen Vorschub nicht sehen. Das ist wahrscheinlich die schwierige Situation, mit der man jetzt politisch umgehen muss. Alles spricht eigentlich für eine gütliche Einigung, die man vielleicht jenseits der Gerichte hinkriegt.
Ja, ich meine, das ist eben auch die Frage, wie da vorgegangen wird. Wenn man ganz brutal vorgeht und sagt, wir ziehen unsere Schätze zurück, das heißt ja auch, dass die Deutschen, die in die Museen gehen, ein Stück Geschichte nicht sehen, ne? Das ist ja auch, wie soll ich sagen, das ist etwas, was man der deutschen Bevölkerung antut, dass man ihnen Geschichte irgendwie, Stücke aus der Geschichte entzieht. Das finde ich auch etwas fraglich. Und außerdem, ob sie den Nazis den Vorschub geleistet haben, wie gesagt, das sollten Historiker klären. Ich glaube, das ist für mich ist es ziemlich eindeutig. Aber wie gesagt, ich bin kein Historiker, ich bin Journalistin, ich habe diese Sache verfolgt. Ich habe natürlich Geschichte studiert in meinem Studium. Da ist es viel klarer bei der italienischen Savoia-Familie, bei der königlichen Familie von Italien, die haben wirklich aktiv Mussolini unterstützt, und da ist es wirklich ohne Zweifel, und ich glaube, die würden auch nicht auf die Idee kommen, da Schätze zurückzufragen.
Tonia Mastroboni sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute und verabschiede mich.
Danke Ihnen.